Hier ist die Sendung Gegenstandpunkt, unsere zweite Stunde zum Thema Die Linke, die neue Partei. Wir sind dabei, die Argumente der Linken für die Einführung eines Mindestlohns durchzugehen. Wir machen das deshalb, weil der Mindestlohn ist eine ganz zentrale Forderung der Linken, um die Armut, auf die sie immer wieder zitieren und auf die sie deuten, um dieser Armut in unserem Lande beizukommen. Die Begründungen für den Mindestlohn, wir hatten jetzt schon zwei. Die erste heißt, Mindestlohn verhindert, dass Menschen zu Hungerlöhnen arbeiten müssen. Begründung 2, der Mindestlohn ein super Geschäftsmittel für die Unternehmen. Die dritte Begründung heißt, zu der komme ich jetzt, lese ich vor, ein gesetzlicher Mindestlohn, Doppelpunkt, führt dazu, dass die Menschen mehr Geld für den privaten Konsum zur Verfügung haben, sodass auch die Binnennachfrage angekurbelt wird. Dadurch entstehen neue Arbeitsplätze. Bei so viel Zynismus fehlen einem fast die Worte, muss ich sagen. Die fordern schlappe 8 Euro und sind noch nicht mal zufrieden mit dem Argument, 8 Euro, das ist das Mindeste, was die Leute zum Leben brauchen. Dieser Partei fallen sofort lauter Weiterungen ein, wofür diese popeligen 8 Euro alles gut sein sollen. Also das, was sie eigentlich ja für die Leute fordern, weil sie sagen, das brauchen die zum Leben. Das, was sie für die fordern, das denken sie sich sofort in lauter Nützlichkeitsverhältnissen für andere Interessen. Also es taugt nicht bloß für die Leute, sondern, hat der Franz eben schon zitiert, für die Unternehmer. Und jetzt selbst an der Stelle, wo die Leute noch vorkommen, sie sagen ja jetzt privater Konsum. Da ist in dem Moment, wo sie vom privaten Konsum reden, die Verwandlung schon passiert. Man denkt doch bei privatem Konsum an das, ja, was einer dafür hat, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, was einer ausgeben kann, damit er was zu essen und sonst wie zum Leben was hat. Bei der Linken kommt das gleich so vor. Das Geld, das jemand bekommt, ist gedacht als Summe für die Versilberung von Waren. Also 8 Euro kurbelt die Binnennachfrage an, heißt das Argument. Also nicht, jetzt kann der Mann sich ein paar Bier im Monat mehr leisten, sondern der Bierproduzent, der kann jetzt ein Stück mehr Geschäft machen. Also die Leute und das Geld, die werden nur in Nützlichkeitskategorien und Dienstbarkeiten gedacht. Was sie für andere bringen, wie sie da nützlich sind. Warum? Weil auch die Linke unterstellt, dass in der Marktwirtschaft der Lebensunterhalt der Leute unverträglich ist mit den Geschäftsinteressen. Sie gehen davon aus, dass das ein Abzug vom Gewinn und eine Kost ist. Und deswegen kommen sie auf solche wahnsinnigen Ideen und sagen, 8 Euro Mindestlohn, ein unschlagbares Instrument, alle Interessen aufs Beste zu bedienen. Also ein Mindestlohn, ein super Mittel, alle eigentlich unvereinbaren Interessen zu versöhnen. So argumentiert die Linke zum Mindestlohn. Fällt mir sowieso ein bei diesem Thema Lohn. Die kennen ja unheimlich viele Sorten von Löhnen. Sind auch gegen all diese Varianten, Hungerlöhne, Niedriglöhne, Billiglöhne, Dumpinglöhne. Gestern Abend hat der Lafontaine bei der Anne Will sogar von Ausbeutungslöhnen gesprochen. Da sind dann ganz, ganz niedrige Löhne mit gemeint. mal sachlich gefragt, was kann man eigentlich dem entnehmen, dass es so viele Sorten, so viele Varianten von Löhnen gibt? Ich meine, reichen tut ja eh keiner zum Leben. Den Varianten kann man doch erstmal eins entnehmen. Die Unternehmer, die die Leute zu Löhnen beschäftigen, die sind grundsätzlich immer darauf aus, möglichst wenig zu zahlen, die Leute auszunutzen. Das tun sie, sobald sie die Möglichkeit haben. Auch unter Umgehung gesetzlicher Regelungen, auch durchaus mit Verstößen gegen die geltenden Tarifverträge. Die Macht haben die Unternehmer deswegen, weil Lohnarbeit ganz grundsätzlich ein Erpressungsverhältnis ist, ein staatlich garantiertes. Anders gesagt, weil die Leute ohne einen Lohn in dieser Geldwirtschaft sowieso nicht existieren können. Deswegen ist die Massenarbeitslosigkeit überhaupt ein Hebel für die Unternehmer, die Leute zu jedem Lohn in irgendein Arbeitsverhältnis zu pressen. Diese Löhne heißen dann hinterher Niedriglöhne, Dumpinglöhne, Hungerlöhne und Ausbeutungslöhne. Bloß, wenn ich das feststelle, dass das Erpressungsverhältnis ein sehr grundsätzliches ist und überhaupt mit im Lohnarbeitsverhältnis liegt, wofür und wogegen spricht das eigentlich? Spricht das, so wie die Linke sagt, gegen Dumpinglöhne und gegen Ausbeutungslöhne? Oder handelt es sich nicht vielleicht bei allen Löhnen um einen Ausbeutungslohn? Und spricht das Ganze nicht vielleicht gegen die Lohnarbeit überhaupt? Also gegen diese Verhältnisse, in denen die Leute so erpressbar sind? Der Marx, den wir ja hin und wieder auch mal gerne zitieren, der hat mal gesagt, ein produktiver Arbeiter zu sein, ist daher kein Glück, sondern ein Pech. Genau das sollte das bedeuten, vom Lohn leben zu müssen. Da ist man der Gegenseite ziemlich ausgeliefert. Gut, kommen wir zurück zu unserem Thema. Die Linke, die ist wirklich gegen alle möglichen Sorten von Lohn. Aber gegen den Lohn, dagegen ist sie nie. Wenn alle einen Mindestlohn kriegen von 8 Euro, dann sind erstens alle Interessen wunderbar bedient und zweitens kann dann von Ausbeutung und Ausnutzung keine Rede mehr sein.
Worauf will sie jetzt hinaus, die Linke? In dem besagten Artikel, der schon ein paar Mal, aus dem ein paar Mal zitiert wurde, in der FAZ vom 9. Juli, Autor Lafontaine, Freiheit durch Sozialismus, heißt es: Menschen, die am Monatsende nicht wissen, ob sie ihre Miete oder die Stromrechnung bezahlen können, die Angst haben, ihr Geld reiche nicht mehr, um Brot zu kaufen. Und wie geht's jetzt weiter, das Zitat? Das ist das Rätsel. Heißt es etwa, die hungern? Heißt es etwa, die werden dazu erpresst, jeden möglichen Job anzunehmen? Heißt es etwa, die wissen weder ein noch aus, wie es weitergehen soll? Nein, Lafontaine hat eine andere Fortsetzung. Die verlieren, Zitat, ja, die verlieren ihre Freiheit. Sie können am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen und ihre Zukunft nicht mehr planen. Ihre Widerstandskraft erlahmt. Sie resignieren und flüchten oft in Alkohol oder Drogenkonsum. Deshalb ist ein gesetzlicher, Zitat wiederum, Mindestlohn sozial gerecht, weil er ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft in Arm und Reich begrenzt. Für einen Zynismus hält die Partei Die Linke das offenbar nicht. Was für ein Standpunkt ist denn da eingenommen, wenn es jetzt um die Lohnforderung geht? ja, von den sogenannten Armen oder Schwachen, von den sogenannten Schwachen, ist da gar nicht mehr die Rede. Oder genauer nur noch in einer einzigen Hinsicht, nämlich vom Ordnungsstandpunkt. Es geht jetzt plötzlich um Freiheit, um Teilnahme an der Gesellschaft, um Verwahrlosung. Der Mindestlohn als gesellschaftlicher Kitt und Prävention gegen Verwahrlosung. Das ist der pure Ordnungsstandpunkt, der jetzt die Schwachen oder in den Schwachen vor allen Dingen die Bürger sieht und die sollen sich konstruktiv betätigen und bei der Stange gehalten werden. Nicht Teilhabe am gesellschaftlichen und demokratischen Leben, das wäre ja das Allerschlimmste. Die Abhilfen, die die linken Protagonisten anbieten gegen die Armut, das war immerhin ihr Ausgangspunkt, sind ein Hohn auf die Diagnose, wenn man sie mal wörtlich nimmt, von der um sich greifenden Armut und der systematischen Ausnutzung der sozial Schwachen, denen sie ihre Solidarität erklären. Aber das ist, wie gesagt, bei dieser Partei kein Wunder, denn eigentlich soll ja alles nur wieder ein bisschen so werden wie neulich. Ein bisschen mehr fordern als andere. Das ist der Maßstab, den die Linke hat, den die Partei die Linke hat, weshalb sie eben ja auch 8,44 Euro fordert. Schließlich will man sich im bundesdeutschen Parteienspektrum bewähren. Und zur Abgrenzung gegen andere Kräfte, die zum Beispiel bloß 7,50 Euro fordern, reichen dann 8 Euro oder 8,44 Euro allemal. Erst recht reichen sie für den wesentlichen Punkt, nämlich um der jahrelang mit Füßen getretenen sozialen Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen. Darauf kommt es nämlich an, dass die, die von einem Mindestlohn oder übrigens auch von Hartz IV leben müssen, diese Konstruktion bleibt ja bestehen, genau damit gerecht bedient werden. Dass die auch mit 8,44 am Ende des Monats nichts wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, das tut dann wirklich nichts mehr zur Sache. Die Linke wird ja heutzutage, übrigens auch gestern Abend wieder, immer von journalistischer Seite, die merken ja sowas, wenn sie die Parteienkonkurrenz aufmerksam verfolgen, mit der Frage beehrt, ja, wenn die SPD die Agenda 2010 nicht aufgelegt hätte, würde es euch da eigentlich geben? Oder jetzt, heute, ich zitiere aus der FR von heute, wie ist es eigentlich, ist das neue SPD-Programm jetzt eigentlich deutlich links geworden? Auch gestern bei Anne Will war das Thema. Darauf heute in der FR Gysi. Das neue SPD-Programm ist zum Teil ziemlich links, sodass die Leute nicht unterscheiden können, ob die Sätze von denen oder von uns sind. Und wenn die SPD sich ändert, dann gibt es irgendwann einen Grad an Übereinstimmung, bei dem wir gar nicht umhinkommen. Naja, jetzt sagt er zu koalieren. Eigentlich müsste er korrekterweise sagen, wieder der SPD beizutreten. Kommt der Lafontaine ja auch her. Also was heutzutage als links gilt, das ist wirklich ein Hohn und Spott. Wenn heutzutage volksfreundliche Berechnungen der SPD, sie wolle die Armut wieder berücksichtigen als Aushängeschild, von der Linken so aufgegriffen werden, dass sie sagt, ein Schritt in die richtige Richtung, dann qualifiziert sie sich damit selbst ab als Partei, die nicht eigentlich ihrem Inhalt her, ihrem programmatischen Inhalt her, nichts anderes ist als das moralische Aushängeschild einer anderen Partei, nämlich in dem Fall der SPD, was sie ja verraten hätte. dem Ideal, um jetzt nochmal auf den harten politischen Kern zurückzukommen, der politischen Sozialpflege zugunsten der Armen, die es im Kapitalismus nun einmal gibt, dem wieder Geltung zu verschaffen. Dafür steht sie und für sonst nichts.
Dafür steht sie und für sonst nichts. Und dafür plädiert sie dafür und fordert die Wiederherstellung des Sozialstaates. Da möchte ich jetzt noch einen abschließenden Punkt zu dem Armutspunkt ergänzen. Man kann ja einerseits schon mal sagen, schon allein die Existenz des Sozialstaats, schon der könnte man entnehmen, wie es in der modernen kapitalistischen Arbeitswelt zugeht. Dass es den überhaupt braucht, ist doch nichts als ein Armutszeugnis. Und alles, was er betreut übrigens, arbeitslose Rentner, die immer zitiert werden von der Linken, das ist nichts anderes als ein Sittenbild für das Ausmaß der Vernutzung der Arbeiter im neuen globalisierten Kapitalismus. Gut, aber darum ging es mir jetzt eigentlich gar nicht so entscheidend. Ich möchte noch ein Zitat vorstellen, wo die Linke noch einen Übergang macht, den wir noch würdigen möchten. Das ist auch wieder vom Lafontaine in der FAZ 9.7. Wenn etwas das Ergebnis der verfehlten Politik der letzten Jahre war, dann war es die Zerstörung des Sozialstaates, der doch Millionen Deutschen Identität in ihrem Staat gegeben hat. Oder nochmal in dem Gründungsdokument, was Sie jetzt neulich verfasst haben, da heißt es, große Teile der Bevölkerung wenden sich von der Teilnahme an der demokratischen Willensbildung ab. Wo ist die Linke jetzt gelandet? Also alle Konsequenzen aus der Benutzung der Leute, Armut, Verwahrlosung, Ausschluss von Wohlstand. All diese Konsequenzen werden als Problem ins Auge gefasst. Aber wie? Nachdem sie mal als Problem für die Leute im Ausgangspunkt dastanden, ist die Linke jetzt dabei gelandet. Es handelt sich um ein Problem, was darin besteht, was der Staat hat. Also es geht nicht mehr um die Probleme, die diese Produktionsweise den Leuten beschert, sondern umgekehrt. Das Problem soll jetzt darin bestehen, dass das politische Gemeinwesen eins mit den Leuten, die es verarmt hat. Armut und Verelendung in den Augen der Linken eine Gefahr für Staat und Demokratie. Die Warnung, die die Linke hier an ihre Politikerkollegen ausspricht, heißt, die Betroffenen könnten nämlich glatt die Lust verlieren, weiterhin brav und konstruktiv ihre politische Rolle als Mitglieder dieses Gemeinwesens zu spielen. Schön wär's, denken wir da. Für die Linke offenbar das schlimmste Übel, das sie sich vorstellen kann. So kommt diese Partei also auf einem sehr kurzen Weg von ihrem Ausgangspunkt, von der Armut der Leute, von ihrem Mitleid für die Leute, deren Leben ruiniert ist, zu der Sorge, dass genau diese Gestalten möglicherweise keine kapitalistisch brauchbaren und politisch zuverlässigen Staatsbürger sein könnten. Und dafür will sie genau von diesen Leuten gewählt werden. Sie empfiehlt sich als linke Wahlpartei damit, dass sie von sich sagt, sie will einen Dienst an der Stabilität des Staates und seiner Ausbeutungsordnung erbringen. Einen Dienst übrigens, der in ihren Augen nur von ihnen erbracht werden kann, mit ihrer solidarischen Ansprache an die Armen und Minderbemittelten. Kein Wunder, kann ich da nur sagen, dass der Lafontaine auf die Idee kommt, sich damit zu brüsten, ohne uns wäre die Rechte in Deutschland stark. Na bravo.
Das Material für diese Sendung haben wir weitestgehend aus dem Internet bezogen oder auch aus der Presse. Die einstelligen Stellen wurden zitiert. Wer mit uns ins Gespräch kommen möchte, der kann zu einem sogenannten Jour-Fix-Termin, also Diskussionstermin des Gegenstandpunkt kommen. Der findet das nächste Mal am Montag, den 12. November um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus statt, Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Der Eingang ist über den Hof. Im letzten Teil jetzt, uns bleibt noch eine gute halbe Stunde, soll es um die außenpolitischen Positionen der Linken gehen. Die Linke kritisiert als einzige Partei die wachsende auswärtige militärische Präsenz der Republik und die Rolle, die Deutschland in von den USA geschaffenen Kriegsszenarien spielt. Sie erhebt im Namen des Friedens Einspruch gegen den Konsens der anderen Parteien über Deutschlands Verantwortung in der Welt, die, da sind sich alle Parteien einig, allemal mehr militärisches Engagement erfordert. Sie tritt auf als Anwalt aller Einwände gegen Krieg als Mittel der Politik im Allgemeinen und gegen die deutsche Beteiligung an militärischen Ordnungseinsätzen im Besonderen. Als, in ihren eigenen Worten, Zitat, strikte Friedenspartei, also als politische Kraft, die der Kriegsgegnerschaft kritischer Bürger Stimme und Gewicht verleiht. Das wollen wir jetzt prüfen und würdigen und anschauen, wie diese Kriegsgegnerschaft sich im Fall Afghanistan begründet, das ist ja sehr aktuell, wie die Partei hier argumentiert und wie sie für ihre Position streitet. Wir haben zwei Punkte vorgesehen. Wenn wir das zeitlich schaffen, sollen beide ausführlich vorkommen. Die Partei Die Linke hat einen Leitfaden erstellt, mit dem sie von CDU und SPD angeführte Gründe für den Krieg widerlegen will. So etwas wie eine praktische Argumentationshilfe für die politische Auseinandersetzung. Das ist der eine Punkt, mit dem wir uns näher befassen wollen. Und wenn die Zeit es erlaubt, mit der Klage, die die Partei Die Linke beim Bundesverfassungsgericht gegen die Entsendung von 6 Bundeswehr-Tornados nach Afghanistan erhoben hat. Auch diese Initiative soll beurteilt werden. Elisabeth.
Beginnen wir also zunächst mit dem Leitfaden. Quelle dafür ist übrigens auch in diesem Fall wieder die Internetseite der Linken. Sie zitieren hier 6 Argumente der Regierung. Franz hat schon gesagt, also die Behauptungen und Begründungen der Regierung, warum es diesen Einsatz braucht und welche Erfolge bereits zu verbuchen sind. Ich lese die 6 Punkte jetzt einfach mal vor. Es ist relativ kurz, damit man einen Eindruck kriegt, wie die argumentieren. Das Thema heißt Bundeswehr raus aus Afghanistan. Argument 1. Die Regierung behauptet, Demokratie nach Afghanistan gebracht zu haben. Die Linke sagt, Drogenbarone, Kriegsherren, Freunde der US-Regierung, das ist die Regierung Karzai. Karzai ist weder demokratisch gewählt, noch wird er von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt. Argument 2. Chancen für die Frauen. Die Regierung behauptet, dass mit dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan neue Chancen für Frauen entstanden sind. Die Linke sagt, alle 28 Minuten stirbt in Afghanistan eine Frau bei der Geburt ihres Kindes. Frauenrechte können nicht mit Krieg erkämpft werden. Argument 3. Die Regierung behauptet, die Freiheit Deutschlands werde am Hindukusch verteidigt. Die Linke sagt, Pipeline ist das Stichwort und nicht Freiheit. Argument 4. Die Regierung behauptet, im Zentrum ihrer Aktivitäten stünden Hilfe und Wiederaufbau. Die Linke sagt, 58:5 beträgt das Verhältnis von Militärausgaben und zivilem Aufbau. Die Hilfe stand nie im Vordergrund. Argument 5. Die Regierung behauptet, die afghanische Wirtschaft wachse. Die Linke sagt, Opium ist das, was floriert, nicht die afghanische Wirtschaft. Argument 6. Die Regierung behauptet, es gebe keine Alternativen zum Bundeswehreinsatz. Die Linke sagt, es gibt Alternativen. Soweit mal die Zitate. Das, was ich jetzt vorgelesen habe, war also alles von der Linken. Was ist das Muster von dieser Argumentation? Deswegen habe ich die mal alle 6 vorgelesen. Das Muster ist, man könnte jetzt ganz billig sagen, die Regierung sagt irgendwie XY und die Linke sagt immer, stimmt ja nicht, stimmt ja nicht. Also alles das, was die Regierung als Erfolg anführt, entspricht nicht der Realität. Das wurde nicht erreicht. So argumentiert die Linke. Da ist man schon versucht zu fragen, was wäre denn eigentlich, ihr lieben Linken, wenn Wirtschaft und Demokratie in Afghanistan florieren würden? Würdet ihr dann eigentlich eure Kriegsgegnerschaft vergessen? Ginge der Krieg dann in Ordnung? Aber gut, wir wollen uns durchaus auch noch ernsthaft mit diesen Argumenten beschäftigen und Sie haben ja auch einerseits recht. Es stimmt ja, dass der Opiumhandel floriert. Es ist auch richtig, dass die Regierung nicht wegen der afghanischen Frauen in diesen Krieg gezogen ist. Bloß, warum dementiert die Linke das, beziehungsweise was will sie eigentlich mit diesen Dementis sagen? Überführt sie die Regierung der Lüge, um dann darüber aufzuklären, dass sich die bundesdeutsche Regierung unter diesen Titeln, also unter den Titeln Frieden und Demokratie in Konkurrenz zu den USA und anderen imperialistischen Mächten als Ordnungsmacht in der Welt durchsetzen will. Will sie sagen, dass es der Regierung, wenn die von Deutschlands Verantwortung für die Welt redet, um nichts anderes als um die imperialistische Macht der Nation geht?
Die Frage, wofür die angeführten Titel taugen, Frauenrechte, Demokratie in Afghanistan, Wiederaufbau, Freiheit, Frieden, also wofür diese Titel taugen und wofür sie stehen, welches politische Programm sie beinhalten, die stellen die Linke oder die stellt die Linke aus gutem Grunde nicht. Sie sind nämlich zunächst mal für diese Titel. Sie sind nämlich dafür, dass all die Punkte, an denen sie der Regierung nicht gelingen oder Versagen vorwirft, dass all diese Punkte erfolgreich in Afghanistan durchgesetzt werden. Nur, so ihr Einwand, Krieg ist dafür nicht das geeignete Mittel. Dafür ist Krieg keine Lösung. Zunächst mal meine ich, wer hätte das gedacht? Das meint ja nicht einmal der amerikanische Kriegstreiber, dass der Krieg für zivile Verhältnisse sorgt. Schließlich wird der ja auch geführt, um eine neue Herrschaft in den Sattel zu heben und abzusichern. Und diese Herrschaft, die damit abgesichert wird, die damit installiert werden soll, die soll dann den eigenen Einflussinteressen in der Region genehm sein und dienlich. Die Linke ihrerseits sieht sich doch tatsächlich oder sieht ihre Projekte, ihre Friedensprojekte, ihre zivilen Projekte als konkurrierendes, besseres Mittel für politische Ziele, in denen sie sich, zumindest was die Titel betrifft, mit den Kriegstreibern einig war. Da mag man jetzt gar nicht fragen, ob sie wirklich wissen, was sie sagen wenn sie ihr Programm ernsthaft als bessere Alternative zu einem Kriegsszenario ins Feld führen. Ob sie sich wirklich nicht klar machen, was da läuft unter diesem Titel, was das auch für einen Inhalt hat, wenn ich sage Frieden und Demokratie. Ich meine, man soll sich das deshalb übrigens wirklich nicht fragen, denn für zivile Intervention ist die Linke allemal. Die kennt nämlich Alternativen. Zitat: Es gibt Alternativen, wenn die Bundeswehr abzieht. Krieg ist keine Lösung, sondern führt zu mehr Gewalt. Frei werdende Gelder müssen für zivile Projekte aufgewendet werden. Zivile Hilfe darf nicht mit Militär verquickt werden, da sie sonst ihre Neutralität verliert. Frieden kann nicht von außen verordnet werden, sondern muss im Land selber wachsen. Der afghanischen Bevölkerung muss zugestanden werden, einen eigenen demokratischen Prozess zu organisieren. Ja, im Klartext heißt das doch wohl Demokratieexport, aber immer. Aber bitte nicht mit Krieg. Oder was ist damit gemeint, wenn man sagt, ja, der Bevölkerung in Afghanistan müsse doch zugestanden werden? Von welcher Warte aus ist denn das gesagt? Einen eigenen demokratischen Prozess, weil der ist ja scheinbar gut, zu organisieren. Dass es ausgerechnet die hiesigen bundesrepublikanischen Verhältnisse sind, die der Menschheit auch noch in Afghanistan fehlen, das scheint für die Linke wirklich eine Selbstverständlichkeit zu sein. Und heißt nicht Demokratie aller Bundesrepublik? Lohnarbeit mit all den Varianten von Elend, die übrigens die Linke selber als Ausgangspunkt ihrer Politik hat? Genau mit solchen Verhältnissen will die Linke gern auch die Bevölkerung in Afghanistan beglücken und wirklich demokratische Wahlen, wo die Menschheit dann, wie hierzulande, frei entscheiden darf, welche Herrscherfiguren ihr in der nächsten Legislaturperiode ihr Existenzminimum diktieren? Ein erstrebenswertes politisches Ziel für zivile Intervention der humanen Art. Das ist wirklich hammerhart. In Deutschland entscheiden, was der afghanischen Bevölkerung gut tut. Aber immer. Schließlich, noch einmal, muss der afghanischen Bevölkerung zugestanden werden, einen eigenen Prozess zu organisieren. Da sind alternative Außenpolitiker am Werk, die wissen, was den Menschen auf der ganzen Welt gut tut und was die am allernötigsten brauchen, auch dann, wenn der Westen sie mit seinem Krieg so richtig ins Elend stürzt. Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Heute gegen Ende der zweiten Stunde in der Sendung über die Partei Die Linke beschäftigen wir uns mit der Position der Partei Die Linke zu Afghanistan. Wir hatten gerade zuletzt den Punkt abgehandelt, dass Die Linke immer dann, wenn deutsche Truppen in aller Welt unterwegs sind, sich damit profiliert, nicht darauf hinzuweisen, aus welchem Grund und damit eine echte Gegnerschaft zu etablieren, die Bundesrepublik es für nötig hält, heute überall auf der Welt militärisch mitzumischen und ihren Einfluss gegen die anderen konkurrierenden imperialistischen Nationen geltend zu machen, sondern dass sie sich dadurch auszeichnet, alternative Herrschermodelle und Herrschaftsmodelle, nämlich demokratische Herrschaft, Frieden, also geordnete Lohnarbeitsverhältnisse, als beglückendes Programm zu fordern und zu propagieren. Die Linke, die sich ja parlamentarisch aufgestellt hat und großen Wert darauf legt, auf dieser Ebene den herrschenden Parteien Paroli zu bieten, hat jetzt in Gestalt ihrer Bundestagsfraktion beim Bundesverfassungsgericht gegen die Entsendung von 6 Bundeswehr-Tornados nach Afghanistan geklagt und das oberste Gericht aufgefordert, den deutschen Einsatz für unrechtmäßig zu erklären und damit das Gericht aufgefordert, den Einwänden der Linken Recht zu geben. Zunächst mal so mein Kommentar. Ein seltsam schöner Einfall. Meint die Linke ernsthaft Frieden herbeiprozessieren und Deutschlands Beteiligung am Krieg in Afghanistan verbieten lassen zu können? Oder will sie, bei Ablehnung, umgekehrt das militärische Engagement Deutschlands am Hindukusch akzeptieren, bloß weil das Bundesverfassungsgericht es für in Ordnung befindet? Wie dem auch sei, Deutschlands strikte Friedenspartei, wie sie sich selbst tituliert, setzt auf einen Spruch der höchstrichterlichen nationalen Autorität und trägt bei der ihre Einwände vor. Die sind bemerkenswert. Die Klage wird nämlich damit begründet, Zitat, dass sich die NATO von ihrem 1955 vereinbarten, auf Sicherheit gerichteten Zweck entfernt habe. Der Tornado-Einsatz unter dem Kommando der ISAF nicht von der US-geführten Antiterroroperation Enduring Freedom getrennt sei und drittens außerdem nicht vom Zustimmungsgesetz des Bundestages gedeckt sei. Das sitzt der Reihe nach. Im ersten Teil der Begründung wird allen Ernstes damit argumentiert, dass sich die NATO von ihrem Zweck für Sicherheit zu sorgen entfernt habe. Das kann man doch nicht anders verstehen, als in der Zeit des Kalten Krieges habe die NATO demzufolge, eben früher, einen Friedensauftrag erfüllt. Schließlich muss sie sich ja von irgendwas in der Vergangenheit, was sie in der Vergangenheit gemacht hat, entfernt haben. Und sonst würde sie auch heute nicht dagegen verstoßen. Also ausgerechnet Linke bescheinigen der größten versammelten Militärmacht aller Zeiten, dass sie sich doch einmal zu Zeiten scheinbar des Kalten Krieges ganz der Friedensstiftung verschrieben hätte. Ich weiß nicht, war da nicht mal was? War es nicht mal die westdeutsche Linke, die damals noch gewusst hat, dass die Atomkriegsdrohung der NATO gegenüber der damaligen SU alles andere als ein Witz war? Die gegen Pershing II massenhaft demonstriert hat, gegen alle Welt Kriegsszenarien, einschlägige Rüstungsanstrengungen und Kriegsübergänge der USA und ihres Verbündeten und Deutschland und ihrer Verbündeten in Europa? Ist ihnen das gar nicht mehr geläufig? Da hat sich doch die Friedensbewegung, zu der Sie ja mal gehört haben oder sicher in Teilen seiner Zeit aufgestellt, und jetzt reiten sie darauf herum vor Gericht und sagen, ah, die NATO müsse quasi per Gerichtsbeschluss oder die Bundesrepublik müsse per Gerichtsbeschluss doch daran erinnert werden, dass die NATO mal eine gute alte Friedensmission gehabt hätte. Und dagegen würde jetzt die Entsendung der Tornados verstoßen. Ein trauriger Treppenwitz.
Kommen wir zum zweiten Teil der Begründung der Klage, die da lautet, dass der Tornado-Einsatz unter dem Kommando der ISAF nicht von der US-geführten Antiterroroperation Enduring Freedom getrennt sei. Was ist das für ein merkwürdiges Argument? 2 Missionen würden hier unrechtmäßig vermischt. Die Frage, warum die bundesdeutsche Regierung so viel Wert auf diese Trennung legt, stellt sich die Linke offensichtlich nicht. Beziehungsweise man kann auch so sagen, sie tut so, als wüsste sie nicht genau, dass es Merkel und Co. bei diesem Befriedungsprogramm in Afghanistan, welches unter US-Regie mit den Amis gemeinsam betrieben wird, dass es Merkel und Co. darum geht, eine eigene, und zwar gerade weil sie es gemeinsam mit den Amerikanern praktizieren, eine unterscheidbare Rolle bei diesem Gewalteinsatz vorzustellen. Der europäische bzw. deutsche Imperialismus will sich eben nicht einfach den Ansprüchen der USA unterordnen und seine kooperierenden Einsätze abgrenzen. Darum geht es den Deutschen und das wissen die auch. Und der Einwand der Linken heißt jetzt, die ganze Sache sei nicht sauber getrennt. Ausgerechnet das soll ein Argument gegen diesen Einsatz sein. Also die Modalitäten beim Ordnungsstiften, die sich erstmal den konkurrierenden Ansprüchen der Ordnungsmächte verdanken, die sollen ausgerechnetes Material dafür sein, den deutschen Militäreinsatz als was eigentlich? Als Rechtsverstoß zu entlarven. Echt ein schlagender Einwand gegen die deutsche Kriegsbeteiligung.
Ja, Elisabeth, lass mich nur gerade was zum dritten Einwand sagen. Der Tornado-Einsatz sei vom Zustimmungsgesetz des Bundestages nicht gedeckt. Auch da, worauf beruft sich da die strikte Friedenspartei? Auf das hehre Gut der demokratischen Geschäftsordnung, das verletzt worden sei. Der Einsatzbefehl sei doch tatsächlich nicht ordentlich nach den Regeln der Kompetenzverteilung zwischen Regierung und Parlament, Zustimmungsgesetz des Bundestags, zustande gekommen. Das Parlament hätte diesen neuen Schritt deutscher Kriegsbeteiligung nämlich förmlich neu beschließen müssen. Als wüsste die Linke nicht auch, dass vom Bundestag der längst deutsche Eingreiftruppen und Militärs mit der Wahrnehmung der gewachsenen deutschen Verantwortung in der Welt beauftragt hat, alles andere als ein Verbot solcher Einsätze zu erwarten ist.
Wir wollen ja wahrlich nicht bestreiten, dass die Linke gegen diesen Krieg ist. Wir wollen aber schon sagen, auf was sie sich da mit diesen Begründungen beziehungsweise überhaupt mit der Tatsache, dass sie vors Verfassungsgericht geht, dass sie den Weg der Klage beschreitet, auf was sie sich da einlässt, und wir behaupten, das wissen sie auch genau. Mal zusammenfassend jetzt zu dieser Begründung gesagt, wenn es um eine Klage vor dem Verfassungsgericht geht, das weiß man, dann kommt es eben überhaupt nicht mehr darauf an, was man selber an einer Sache auszusetzen hat, was man einzuwenden hat, gegen jetzt in diesem Fall den Krieg. Wenn man sich vor Gericht streitet, dann zählen auch nur rechtlich relevante Einwände. Also es zählt nur das, was sich an Verfehlungen anführen lässt, mit denen man dann auch vor Gericht mit einer Klage bestehen kann. Es ist nämlich schon im Ausgangspunkt klar, von Friedensbegehren oder Protesten kritischer Bürger gegen eine Regierung, von Protesten gegen eine Regierung, die mit Kriegseinsätzen deutsche Interessen in der Welt geltend macht, davon lässt sich die Gerichtsinstanz wahrlich nicht beeindrucken. Auch mit dem Standpunkt, ich bin gegen den Krieg, mit so einem Standpunkt braucht man da überhaupt nicht zu erscheinen. Da hat man keine Chance. Wenn man sich auf das Verfassungsgericht einlässt, dann kommt man gar nicht umhin, seine Kritik zu verwandeln. Also aus einer Gegnerschaft gegen den Krieg ein verfassungsrelevantes Argument gegen ihn zu machen. Und das Gericht als die oberste Instanz, die nimmt in diesem Fall dann auch die Klage an, sie prüft und entscheidet dann, wie das so ist bei Gericht, für alle verbindlich, ob die aktuelle Politik nach den geltenden Grundsätzen der Verfassung und auch ihren Ausführungsregelungen in Ordnung geht.
Will man das? Ja, da Das ist für die Linke ein Höhepunkt ihrer politischen Aktivität. Sie hat sich darauf eingestellt, sie setzt darauf. Und ihre Argumente sind genau die passenden, und das hält sie auch für die politisch entscheidenden, die sie jetzt in dem verfassungsrechtlichen Prüfverfahren aussetzt. Sie verschafft sich und ihrer Kritik am ausgreifenden militärischen Engagement Deutschlands dadurch offizielles Gehör, dass sie sich auf streng daran ausrechnet, wie man verfassungsrechtlich argumentieren muss, damit es verfassungsrechtlich verwertbar ist. Sie argumentiert also, das mal politisch zu beurteilen, ganz gemäß den gültigen staatsimmanenten Gesichtspunkten nationaler Machtausübung und klingt sich damit ein in die gängige staatsimmanente Überprüfung des Regierungshandelns. Wer darf was? Welche Instanz was darf was? Darf das Parlament? Darf die Regierung auch ohne das Parlament? Sie besteht also auf Klärung der politischen Auftragslage für das neue Militärengagement. Sie mischt sich tatsächlich ein in den Streit um die zu berücksichtigenden Geschäftsordnungsfragen. Muss etwa neu entschieden werden oder gilt der alte Beschluss? Setzt also mit ihrem Anspruch ganz auf das gängige demokratische Verfahren, mit dem sichergestellt wird, dass die politischen Beschlüsse nach den eigenen staatlichen Richtlinien in Ordnung gehen und damit unanfechtbar sind. Die Linke hält prompt die passende Antwort. Das Gericht stellt fest, dass staatsrechtlich alles mit rechten Dingen zugeht. Dass die NATO auch am Hindukusch die Sicherheit verteidigt, dass dem Völkerrecht Genüge getan ist, weil der Einsatz im Rahmen eines Sicherheitsratsbeschlusses der UNO stattfindet, dass also Einsätze wie in Afghanistan mit den nationalen Verfassungsprinzipien und Friedensverpflichtungen voll übereinstimmen. Zitat, das Grundgesetz überlasse der Bundesregierung in der Außenpolitik einen weit bemessenen Spielraum zur eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung. In diesem Bereich könnten weder das Parlament noch das Verfassungsgericht die Regierung umfassend kontrollieren. Zitat Ende. Ja, und damit, was Wunder, ist die Politik im Recht, weil sie das Recht hat, letztlich nach ihren praktischen Machtbedürfnissen zu definieren, was dem Frieden dient.
Alles in allem ist dieses ganze Verfahren also eine denkbar klare Auskunft über das, was Deutschlands Verantwortung für die Friedenssicherung in der Welt heißt. Sollte man meinen. Eine Aufklärung außerdem darüber, dass die zitierten Titel Sicherheit, Frieden, Einsatz für das Völkerrecht alles Titel sind, Rechtstitel für die nationalen Ambitionen in der Gewaltkonkurrenz der Ordnungsmächte. Und dass sie entsprechend den jeweils aktuellen Bedürfnissen der Macht auch ihre jeweilige Ausdeutung erfahren. So gesehen auch ein deutlicher Hinweis darauf, wie untauglich das anerkannte Wort bzw. der Wert Frieden als Argument gegen gewaltsames staatliches Eingreifen ist. Wie wenig er taugt. Zu jedem Militäreinsatz gehört schließlich die Berufung auf einen nationalen Friedensauftrag. Kein Krieg, der nicht dem Frieden dient. Noch jede Kriegsaktion, jeder staatliche Terror, in welcher Weltgegend auch immer, dient der Schaffung von Ordnung und Sicherheit. Das alles hindert die Linke nicht daran, im Namen des Friedens für zivile Verhältnisse in Afghanistan und anderswo in der Welt zu plädieren.
Wie ihr wisst, kann man uns am 1. und 3. Montag im Monat von 14 bis 15 Uhr auf Radio X hören. Bei 5 Montagen kann man uns am 5. Montag zweistündig hören. Wir planen die folgenden Sendungen und machen das auch immer etwas von der Aktualität abhängig. Nächste Woche Montag am 5. November zur inneren Sicherheit. Neuere Gesetze und die Art und Weise, wie Innenminister Schäuble sich aufführt. Geplant ist eine Sendung zur Türkei, zur Kurdenfrage und zu den kriegerischen Vorbereitungen der Türkei. Eine weitere ist geplant zum Streit um den Moscheebau in Hausen, hier in Frankfurt. Und je nachdem, wie aktuell die Lage ist, zum Lokomotivführerstreik und der Auseinandersetzung zwischen der Bahn und der GDL. Wer weiteres Material möchte oder mit uns diskutieren möchte, kann im Internet nachschauen unter www.gegenstandpunkt.com oder sich mit uns regelmäßig montags im Gewerkschaftshaus treffen. Das nächste Mal am Montag, den 12. November, Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuschner-Straße 69, Zugang über den Hof.